Stammtisch.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend. Es ist der 18.07.2026. Der Stammteich ist wieder da und ich habe euch wieder den Pflanzi mitgebracht. Heute tatsächlich mit ein, zwei Tagen Verspätung. Eigentlich hatten wir es am Donnerstag schon vor. Haben wir mit unserem senilen Hirn beide so ein bisschen vergessen, wa?
Ich möchte mich da nicht einrechnen lassen. Ich bin deutlich jünger als du. Das ist der Running Gag hier. Mir ging es einfach nicht gut. Und damit hallo.
Einen wunderschönen. Wir hatten uns ja aber auch darauf geeinigt, dass es uns beiden tatsächlich entgegenkam. Wir haben es ja eigentlich zweimal geschoben. Ne? Wir haben es einmal vergessen und gestern dann geschoben.
Wir haben euch vergessen. Ja, wir müssen uns das wirklich auf die Fahne schreiben.
Ja.
Ich sitze den Abend da und denke mir so, oh, wir hatten doch eigentlich heute Aufnahme. Naja, schade auch.
Wir haben aber tatsächlich... Ja, kann tatsächlich passieren. Und wir haben beide, glaube ich, die Ausrede. Wir hatten halt an dem Tag wirklich so ein bisschen viel um die Ohren. Und es ging komplett unter, weil ja normalerweise auch Donnerstag oder unter der Woche nicht der Standardaufnahmetag ist. Auch wenn wir gerade gucken, dass wir ein bisschen eine höhere Schlachtzahl hinkriegen. Nichtsdestoweniger, wir bitten um Entschuldigung.
Wir sind heute wieder standardmäßig mal an einem Samstag hier. Also von daher, es hat sich nicht so viel geändert. Ja, vielleicht hauen wir auch mal einfach wieder noch eine Folge zwischendurch raus. So als Entschädigung.
Ja, das kann... Die Chancen stehen hoch, die Themen bieten es an. Von Sommerloch spüre ich aktuell herzlich wenig tatsächlich. Eher im Gegenteil. Aber du hast mal wieder ein bisschen rumrecherchiert und tatsächlich noch Sachen gefunden, die man als sowas wie Good News bezeichnen kann. Und ich war überrascht.
Wir haben heute tatsächlich ein Novum. Wir haben... zwei Good News, die tatsächliche Good News sind.
Ja, ihr habt das richtig gehört.
Also, ich bin selbst total geflasht gerade. Ich habe nicht gedacht, dass das irgendwann mal passiert. Es ist unfassbar. Also, ich weiß noch nicht so richtig, wo das jetzt diese Woche irgendwie hingehen wird. Es kann eigentlich jetzt nur noch rapide bergab gehen.
Vermutlich.
Aber ich nehme das jetzt erstmal so.
Ja, ja.
Ich würde sagen, wir fangen auch wieder mit den Good News an. Dann wisst ihr auch ganz genau, hey, danach geht's wieder bergab. Ich finde das erste Thema tatsächlich sehr interessant. Also die geneigten Zuschauer wissen ja, wir beide essen keine Tierleiche. Und wir essen auch keine tierischen Produkte.
Und wir nutzen auch keine tierischen Produkte.
Richtig, auch schon mal gerade gar keine Pelze oder sonstiges. Oh, das Thema hätten wir tatsächlich noch ins Skript aufgenommen.
Oh, verdammt, das habe ich tatsächlich. Nein, wir haben heute einen vollen Plan. Pflanzi, das geht nicht. Wir haben heute einen vollen Plan. Vielleicht kriegen wir das irgendwie so im Abgesang noch mit eingebaut heute. Ich hätte da eine Idee, wie das noch mit reinpassen könnte. Wir könnten zwei Folgen aufnehmen oder wir könnten heute vermutlich auch irgendwie so ein 2-3-Stunden-Klopper aufnehmen. Wie gesagt, die Themen geben es her, aber in... Ja, nee, lass uns tatsächlich mit der ersten Good News anfangen, weil die ist tatsächlich für alle, die es uns gleich tun und eben aus ethischen Gründen Veganer sind, tatsächlich eine Nachricht, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient.
Richtig. Ich lese mal die Headline vor. Wenn du magst, kannst du ja dann auch mal ein bisschen drauf eingehen. Würde ich mich freuen.
Sehr gerne.
Ich möchte diese Good News einfach diesen Titel alleine schon klingen lassen. Vegan ist jetzt offiziell eine Weltanschauung.
Ja, jetzt. Und das sagt nicht irgendjemand, das sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das heißt, dass das jetzt tatsächlich für die Mitgliedstaaten und die beziehungsweise die an den Europäischen Gerichtshof angeschlossenen Staaten bindend ist. Und das heißt im Umkehrschluss, dass zum Beispiel, also es gab einen prominenten Beispielfall gerade in letzter Zeit. Das gab es in Deutschland auch schon ein paar Mal. Und die geneigten ZuhörerInnen wissen auch, dass ich da unter Umständen so ein bisschen Erfahrung mit habe, was das angeht. Es gab einen Fall von einem Inhaftierten. Ich meine, der letzte, auf den sich das bezogen hat, war das nicht sogar in Österreich?
Es war in Österreich und wir sind auch in einer Folge darauf eingegangen. Ich müsste jetzt lügen, welche das war. Ich weiß es nicht mehr, bin ich ehrlich.
Kannst dir auch nicht mehr sagen, das war genau der Bogen, den ich gerade schlagen wollte, weil wer die Folge kennt, kennt auch die Hintergrundstory so ein bisschen dazu. Und wer die Streams verfolgt sowieso. Da gab es eben den Fall eines Inhaftierten, in dem Fall in Österreich, der aus ethischen Gründen vegan ist, was ja schon mal grundstabil ist. Und der während seiner Inhaftierung dann mit dem lapidaren Kommentar abgespeist wurde, in der Nähe, mehr als vegetarisch gibt's hier nicht, damit musst du klarkommen und mehr oder weniger fick dich. Das hat er nicht so ganz auf sich sitzen lassen und das ist gut so, denn wie gesagt, es ging durch bis zum EuGH Menschenrechte. Und der sagt jetzt, nee, liebe Kinder, es gibt so klare Definitionen, was eine Weltanschauung ist. Und ethischer Veganismus fällt da halt perfekt mit rein. Das heißt, es darf da keine Diskriminierung von staatlicher Seite geben. Und dann eben auch bei solchen Geschichten, wenn der Staat für dich und deine Verpflegung verantwortlich ist, das gilt übrigens dann sinngemäß natürlich auch für Kliniken, das gilt tatsächlich dann auch für Pflege- oder Seniorenheime, dann hast du gefälligst dafür zu sorgen, dass so eine Weltanschauung auch dementsprechend gewürdigt wird.
Ich möchte kurz die Bedingungen vorlesen, damit es so eingestuft wird. Sie muss ernsthaft sein, in sich schlüssig und grundlegend für die Lebensführung.
Ja.
Das ist ja gegeben.
Check, check und check.
Ethischer Veganismus erfüllt genau das. Ja.
Also das ist tatsächlich, als du mir das heute geschickt hattest, das ging wirklich an mir vorbei. Beim zweiten Thema, zu dem wir dann noch kommen werden, nicht so ganz. Das war anders witzig. Aber als du mir das heute geschickt hattest, das hat mir tatsächlich für einen Moment gute Laune gemacht. Weil das ist jetzt so ein perfektes Beispiel dafür. Das ist jetzt keine wirklich weltbewegende Geschichte. Aber das ist für die Akzeptanz des gerade ethischen Veganismus unglaublich wichtig und das hilft unglaublich vielen Menschen, die aus ethischen Gründen vegan sind und zum Beispiel in einer Klinik landen, in irgendwelchen Maßnahmen landen, in Haft landen. Auch das gehört dazu. Und das betrifft dann natürlich auch zum Beispiel solche Geschichten wie einen Jugendarrest und sowas, weil auch da gibt's regelmäßig Probleme mit solchen Geschichten.
Ja, und ich möchte nur noch mal, du hast es eben schon erwähnt, aber alle 46 Staaten des Europarats sind jetzt bindend verpflichtet.
Das hatte ich vorher ein bisschen beschissen formuliert, weil wenn du als Mitglied des Europarates beziehungsweise als angeschlossener Staat an den Europarat sind eben diese Entscheidungen dann auf europäischer Gerichtsebene für dich auch bindend und du musst das dann umsetzen. Und da sind sie dann tatsächlich, gerade wenn es vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommt, tatsächlich immer ein bisschen hinterher, wenn sich dagegen gestemmt und gewehrt wird. Da kann Ungarn ja auch noch das ein oder andere Lied von singen.
Ja, aber ich bin mit dieser Good News tatsächlich mehr als zufrieden. Das ist mehr, als ich heute erwartet habe.
Und dann kam der Bagger.
Und dann denke ich mir so, nee, das kann nicht sein. Also das kann jetzt wirklich nicht passiert sein. Also ich kann es ein bisschen in den Zeitraffer.
Das war schon wirklich gut.
Es war ein bisschen funny, weil ich dabbelte gerade so ein bisschen an meinem Handy rum und dann bekam ich die erste Eilmeldung um 13.31 Uhr, die da wäre, Merz fordert Unionsfraktionschef Spahn zum Rücktritt auf. Und ich habe mich schon gefreut. Ich hatte schon einen leichten Tropfen in der Hose. In der gleichen Minute, in etwa 10 Sekunden Differenz, kam: Jens Spahn tritt als Unionsfraktionschef zurück. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich habe es auf Twitter geteilt. Und ich glaube, Seth, du hast es auch relativ schnell mitbekommen,
weil
ich habe, glaube ich, noch nie so schnell Screenshots gemacht.
Ja, ich hab's tatsächlich auch sehr, sehr, sehr schnell mitbekommen, weil du hast das bei dir gesehen, hast mir einen Screenshot von der Ticker-Meldung geschickt. Und die Nachricht von dir kam zeitgleich mit der Tickermeldung, die ich dazu bekommen hatte. Und gerade als wir schon so ein bisschen am Lachen waren, so nach dem Motto, okay, wenn es jetzt von Merz kommt, hat er langsam tatsächlich ein klitzekleines Problem. Und dann kam in dem Moment die zweite Tickermeldung bei dir mit dem Rücktritt. Du schickst mir die wieder weiter und die kamen dann wieder parallel an. Es war wirklich leider unglaublich funny in dem Moment. Jetzt kommen wir halt zu dem Part, der nicht ganz so funny ist. Weil ja, Spahn ist als Fraktionsvorsitzender raus und das ist tatsächlich alleine deswegen, so ist es jedenfalls mein, beziehungsweise ich glaube auch unser Empfinden. Das sorgt schon mal dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der jemals irgendwie die Erbschaft von Merz als Kanzler antritt oder mal als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, auf praktisch null. Das ist mit dem Rücktritt als Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion quasi besiegelt. In dem Moment bist du aus der Nummer raus. Gott bewahre, das ist jetzt auch eine Prognose, mit der ich tatsächlich mal nicht falsch liegen möchte. Ich gehe aber auch sehr stark davon aus, die Partei hat sich auch in internen Strukturen nicht so dolle verändert in den letzten Jahren. Ganz im Gegenteil, das ist eher noch ein bisschen konservativer und verfilzter geworden. Die werden sich, was das angeht, schon tatsächlich treu bleiben. Also aus der Nummer, dass wir den mal irgendwie als Kanzler oder Kanzlerkandidaten haben werden, sind wir tatsächlich toi 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 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit raus. Was halt?
Mit der Aussage muss ich dir ganz ehrlich sagen, können wir eigentlich auch jetzt dicht machen, können sagen, war eine tolle Folge.
Ja, könnten wir tatsächlich.
Aber wir erklären euch natürlich noch, wie es überhaupt dazu kam.
Jetzt kommen wieder die Arschlöcher hier raus, die euch die Good News auch wieder ein bisschen versauen werden. Aber wir halten trotzdem fest, die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist wirklich sehr, sehr positiv für die gesamte Vegan-Community eigentlich, auch wenn das vermutlich gar nicht so viele auf den ersten Blick erkennen werden. Aber glaubt uns bitte wirklich, das ist ein Ding. Und natürlich ist es auch ein Ding, dass fucking Jens Spahn die Maske aus dem Posten als Fraktionsvorsitzender raus ist. Damit sind so die politischen Aufstiegsmöglichkeiten jedenfalls dahin, wo er das ganz gerne mal gehabt hätte, quasi zu. Der wird im Hintergrund seine Spielchen weitermachen. Ne? Das macht er dann halt aus der zweiten Reihe. Jetzt nimmt er sich ja mit seinem pathetischen Abschiedsbrief da erstmal irgendwie ein bisschen Auszeit für die Familie, ne? Weil das ist ihm jetzt aufgefallen. Und bitte, bitte nicht böse zu Jensi sein. Wie kam es aber dazu, ist der Punkt. Und jetzt wird es ein bisschen eklig.
Ich möchte sagen, Jens, ich kann Politik und das eigene Privatleben trennen, sparen. Hat eventuell so ein bisschen die Doppelmoral gepachtet. Also es ist ja nicht so, als hätte er ja schon den einen oder anderen Skandal gehabt.
Es ist auch nicht so, dass wir nicht schon vorher gewusst hätten, dass Moral jetzt für Jens Spahn eher so ein dehnbarer Begriff ist.
Er kann das auch trennen. Er kann auch Moral und Politik trennen. Oder irgendwie so. Und sein Leben und alles.
Ja,
er kann alles trennen.
Ja. Auch bestimmt ganz gut.
Er kann Kindern trennen.
Das kann er auch, ja.
Und da kommen wir dann zu der eigentlichen Geschichte. Jens Spahn hat sich noch, es ist noch gar nicht lange her, ich weiß tatsächlich das genaue Datum nicht, er hat sich gegen Leihmutterschaft ausgesprochen. Und das wäre ja prinzipiell aus der CDU jetzt nichts Neues. Das wäre jetzt auch tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, ja gut, da hat er sich jetzt irgendwie überwiegend wieder zum Feind gemacht.
Nein. Nee, das wäre noch nicht mal eine Meldung wert, weil das einfach Parteilinie ist. Das wissen wir, dahingestellt.
Das sind christlichen Werte, die man so vermittelt, wenn man da im Anzug sitzt. Okay, also es hat mich nicht auf einer menschlichen Ebene jetzt nicht irgendwie gekriegt. Wenn du jetzt dann allerdings dir eine Leihmutter in den USA die dein Kind austrägt und dieses dann freudig in die Kamera hältst, dann wird's so ein bisschen schwierig.
Ja, nee, du kannst es halt nicht bringen, dass du als Fraktionsvorsitzender der fucking christlich-demokratischen Union gegen die Leihmutterschaft bist. Und da gibt es tatsächlich, da kommen wir gleich auch noch drauf, es gibt valide Gründe dagegen. Es gibt aber auch valide Gründe, sich des Themas mal anzunehmen und mal ein bisschen drüber nachzudenken, ob es denn nicht vielleicht doch die ein oder andere Möglichkeit unter natürlich strikter Regulierung gibt. Ja, also die Ausbeutung der Frauen an der Stelle muss natürlich ganz klar verhindert werden. Und da gibt es Mittel und Wege, da kann man auch drüber diskutieren, ob das generell einfach nicht sein sollte oder ob man da vielleicht Wege schaffen sollte. Das ist aber tatsächlich eher eine andere Diskussion, die es hier geht. Das ist tatsächlich der Doppelmoralpunkt. Und das ist dann auch wieder der Punkt, an dem ich langsam aber sicher ins Kotzen komme, Weil es braucht dann tatsächlich erst das, um einen Jens Spahn wenigstens vom Fraktionsvorsitz wegzukriegen. Und das ist schon wieder erbärmlich.
Richtig. Also nur noch mal auf dieses Thema Leihmutterschaft zurückzukommen. Ich habe da meine eigene Meinung. Man muss dann wirklich schauen, was sind die Gründe dafür? Gibt es Gründe dafür? Möchte die Person das einfach freiwillig machen, weil sie möchte, dass andere Paare Kinder bekommen? Oder ist da ein finanzieller Aspekt im Hintergrund?
Ja.
Ist es eine Abhängigkeit, wie auch immer? Ja. Wenn du dich allerdings als Jens Spahn dorthin stellst, als moralischer Kompass und sagst, nee, das geht mit meinen christlichen Werten tatsächlich gar nicht einher und ich möchte das nicht und das soll es bitte nicht geben und du machst es dann ein paar Jahre später selbst und lächelst dann damit in die Kamera. Ja gut, dann er hat jetzt ein bisschen auf die Finger bekommen und tatsächlich die ganze CDU oder große Teile der CDU haben auch für diesen Rücktritt gestimmt und ihn dazu aufgefordert. Das finde ich schon mal gut.
Ja, das ist das bare fucking Minimum, wie wir vorher schon sagten. Und natürlich eigentlich auch das zu spät. Und es hätte natürlich auch nicht dieses Skandals bedarf, um mal auf den Trichter zu kommen, dass dieser Typ egal wo untragbar ist. Aber hey, immerhin, wir sind schon mal an dem Punkt. Was aber halt einfach auch überhaupt nicht funktioniert, und das ist der Kern dieser Diskussion, und man muss, glaube ich, auch diese Diskussion so ein bisschen von dem Leihmutterschaftsthema an sich trennen an der Stelle, weil da geht es um was anderes. Das ist auch ein berechtigter Anspruch und ein berechtigtes Thema, gar keine Frage, aber das hier ist gerade was anderes. Du kannst dich nicht als Politiker mit deinen fucking Diäten, die du für Tätigkeiten kriegst, für die du dann ja von deinen Wählern auch ins Amt gebracht worden bist, einsetzen und Gesetze erlassen, um die dann mit deiner üppigen Bundestagsbezahlung, also sprich mit den Diäten, zu umgehen und dir eine Leihmutter in den Staaten zu mieten. Und diese Gesetze sind ja auch schon alle so formuliert, dass genau das wieder Tür und Tor eben für Menschen mit Geld aufmacht und diejenigen, die eben nicht so viel Kohle haben, aber einen Kinderwunsch, den du anders nicht erfüllen kannst, aus welchen Gründen auch immer, die gucken mal wieder in die Röhre. Weil der Witz an der Geschichte ist, und das wusste ich tatsächlich bei der Leihmutterschaftsgesetzgebung auch nicht, die ist in Deutschland illegal. Mhm. Was aber tatsächlich nicht illegal ist, beziehungsweise dann auch nicht verfolgt wird und einfach kein Problem darstellt, ist, wenn du genau das tust, was Jens fucking Spahn gerade gemacht hat. Nämlich du nimmst dir im Ausland eine Leihmutter, wo es legal ist, und wenn du das Kind dann wieder mit zurückbringst, dann ist das auch überhaupt kein Thema. Dann wird auch tatsächlich, ja, genau das ist es. Und genau das ist auch die Diskussion und die Debatte, die hier eigentlich geführt werden muss, wobei es ist eigentlich weniger eine Debatte als eine Feststellung. Erstens hätte es das nicht brauchen dürfen, dass das jetzt endlich mal passiert. Das, was jetzt passiert ist, ist das bare fucking Minimum. Dieser Typ müsste eigentlich in Untersuchungshaft sitzen und für seine bisherigen Aktionen entsprechend angeklagt werden. Ja. So und nicht fucking anders. Und da ist er auch längst nicht der Einzige in dem ganzen Verein. Längst nicht.
Ich möchte mich ganz kurz aus dem Fenster lehnen, auch wenn meine Abneigung gegen Jens Spahn wohl zu hören ist. Herzlichen Glückwunsch zum Kind. Das darf gesagt werden. Wie es dazu kam, ist eventuell tatsächlich doch mehr als fragwürdig.
Absolut. Und ich muss da tatsächlich auch mit etwas Salz im Getriebe noch hinterher schieben. Stell dir vor, es gibt 80 Millionen Menschen in fucking Deutschland und ausgerechnet Jens Spahn wird dein Vater. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Möchte ich mir nicht vorstellen. Es gibt deutlich schönere Dinge, die ich mir vorstellen kann, zum Beispiel jetzt mal gerade auf die aktuellen Umfragewerte zu gucken. Und
das war unglaublich unelegant, aber hat tatsächlich auch ein bisschen was mit dem Verhalten der Union zu tun. Ja, wir dürfen tatsächlich feststellen, dass das konservativ-rechtsfaschistische Lager in den aktuellen Umfragen tatsächlich etwas eingebrochen ist. Jetzt könnte man auch da sagen, durchaus gute Nachricht, wenigstens ein halbwegs guter Trend, gerade erkennbar. Jetzt kommen wir aber auch da wieder zum Problem. Die Wählerbewegungen sind so ein bisschen problematisch, weil die ändern eigentlich an dem, was hinten rauskommen wird, nicht sehr viel. Und noch kannst du nicht von dem Trend sprechen, weil wir hatten das vorhin auch nochmal besprochen. Wir hatten das in den letzten 7, 8 Monaten schon ein paar Mal. dass Union und AfD immer mal wieder so ein paar Prozentpunkte verloren haben. Dann hat das 2-3 Wochen gedauert und dann hatte die AfD plötzlich wieder 3 mehr.
Ja.
So, ich möchte das jetzt nicht beschreien. Ich habe nur das dunkle Bauchgefühl, dass wir gerade wieder so einen Dip erleben, der dann kurz vor einem neuen Sprung steht. Die Anzeichen dafür sind relativ deutlich und wir wissen, der September steht an. Und auf der anderen Seite hast du tatsächlich noch das zusätzliche Problem. Ja, jetzt steht die Linke in den besten Umfragen aktuell auf Bundesebene bei 13%. Wenn wir es jetzt mal ganz genau nehmen, wie wir es ja oftmals tun, wenn es um diese Umfragen geht, dann machen wir natürlich Folgendes. Wir rechnen wieder den Schnitt aus den aktuellsten Umfragen der einschlägigsten Umfrageinstitute, weil das hat sich in der Vergangenheit tatsächlich wenigstens in den letzten 2 Jahren bewährt. Wir waren auch bei den Prognosen für Wahlausgänge in diesem Zeitraum tatsächlich immer ziemlich on point. Mhm. Wenn wir das tun, dann landen wir für die Linke halt auf Bundesebene bei 11, Feuerzeug und dann landen wir bei der AfD halt immer noch bei knapp 28,5.
So. Das hatten wir eben auch tatsächlich. Ne? Die 30 sind zumindest jetzt gerade kein Thema.
Ja.
Würde ich es mal einordnen.
Ja.
Du hast es eben mit der Wählerbewegung auch schon angesprochen. Und da komme ich so ein bisschen ins Grübeln, wenn ich mir die Zahlen genauer angucke.
Ja, da wird es nämlich dann problematisch und man stellt relativ schnell fest, dass das halt doch gar nicht so ein positives Bild ist, wie sich es im ersten Moment darstellt. Es ist schon was, okay, es kann vielleicht ein Trend draus werden, aber das ist noch viel zu wackelig, um da wirklich was rein zu interpretieren, weil die Wählerbewegung.
Ja, diese 2% weniger ich sag's jetzt mal grob, diese groben 2% bei der AfD weniger, das sind jetzt keine Leute, die die Linken wählen.
Ja, nee, das sind
wandert
auch,
dann eher zur CDU.
Ja, und wenn es nicht zur CDU wandert, das haben wir vorhin auch mal so ein bisschen rausgearbeitet aus den aktuellen Zahlen, ja, dann wandert es dummerweise halt zur FDP oder zu den Sonstigen. Bringt halt dem vermeintlich linken Block einfach gar nichts. Und wenn wir uns dann angucken, ja gut, wir gehen jetzt einfach mal, wir sind jetzt mal großzügig, wir gehen jetzt mal von den besten Umfragewerten gerade auf linker Seite aus oder auf in Anführungszeichen linker Seite, dann sehen wir 13 bei der Linken, 14 bei den Grünen, 12 bei der SPD.
Ja. Ja. Die Zahlen zu auf Deutsch.
Ja, die schieben sich die Zahlen gegenseitig zu, weil das, was die Linken gewinnen, geht halt von SPD und Grünen ab und das, was die Grünen dann dazu gewinnen, geht von der Linken und der SPD ab und so ist das ein richtig schöner Kreiswix.
Ja.
Sich jetzt dann tatsächlich hinzustellen und als linkes Parteimitglied auf der fucking Plattform Shitter diese Umfrageergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen mit den 13% für die Linken zu posten und sich daran zu ergötzen, dass man ja jetzt vor der SPD liegt. Muss ich überhaupt erklären, warum das kerndumm ist?
Also mir tatsächlich nicht. Ich verstehe es auch noch nicht ganz. Ich weiß, worauf du anspielst und das ist das Problem gerade, dass ich jetzt nicht gerade übers Ziel hinausschieße. Ich glaube, so ein bisschen die Erklärung von Parlamentarismus, der geht da so ein bisschen ab. Also ich glaube, die verstehen so nicht so ganz, wie das funktioniert.
Nee, und
ich so ein Gefühl.
Ich würde tatsächlich auch sagen, vielleicht wäre mal Prozentrechnen angesagt und vielleicht sollte man sich dann auch mal das große und ganze Bild anschauen in dem Moment. Ja, man kann schon sagen, okay, es ist gerade wieder so ein bisschen Aufwärtstrend bei der Linken zu erkennen. Der bringt uns aber herzlich wenig, weil erstens sollte ja nach wie vor der Anspruch der Partei sein, nicht in Anführungszeichen mitzuregieren, sondern wenn dann eher anzustreben, eine Position zu erreichen, in der man systemische Änderungen vorantreiben kann. Und es klappt dann halt nur, wenn du wirklich auch eine entsprechende prozentuale Macht in diesem Getriebe hast. Weil wie willst du sonst machen? Ich glaube, von dem Revo-Gedanken können wir uns grundsätzlich sowieso verabschieden. Das ist halt, das wird nichts werden. Dafür kriegen wir, und das predigen wir jetzt auch schon lange genug, die kritische Masse einfach nicht zusammen, weil die meisten dann doch lieber irgendwo im Keller sitzen, den Sessel von Mami voll furzen und irgendeinen Scheiß auf Shitter blasen. Aber hey, sich dann wirklich hinzustellen und quasi das Wochenende und die Sommerfrische einzuläuten, weil wir sind jetzt auf Bundesebene vor der SPD. Also ich würde mal sagen, es geht schon damit los, wenn du die SPD für irgendwas als Maßstab nimmst, als linker Mensch oder als linke Partei. Dann hast du sowieso schon verloren.
Dann wurdest du als Kind mit dem Hammer gekämmt, ja.
Ja, und dein Trampolin steht mutmaßlich auch echt im Keller. Also anders funktioniert es nicht. Und sehr, sehr schnell, wenn natürlich dann eben ich nenne es jetzt mal, diese vorsichtige Kritik und Einordnung zu diesen Zahlen kommt, hörst du dann halt auch, ja, aber Berlin. Ja, dann gucken wir mal kurz nach Berlin.
Jetzt hast du mir meine Überleitung geklaut. Ich könnte schreien gerade.
Entschuldigung. Ich
könnte Scheiße schreien. Mann.
Ja, dann schrei doch Scheiße hier.
Also ich wollte auch sagen, ich höre es immer wieder. Und ich höre es wirklich auch gerade aus unserer Bubble. Wir sind beide wieder auf Twitter aktiv. Das kann ich so sagen. Mhm. Mhm. Es vergehen keine 20 Minuten, wo ich nicht das Thema Berlin und die Linke höre.
Ja.
Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, wir haben in Berlin gerade sehr starke Umfragewerte.
Ja.
Sehr stark. Also
wir,
wirklich.
Wir unterhalten uns in Berlin gerade aktuell tatsächlich über 22% für die Linke. Und wir unterhalten uns tatsächlich über so ein Gesamtstimmungsbild, dass wir tatsächlich über 50-51% für Rot-Rot-Grün sprechen. Ja, auch da gibt es ein paar Haken, weil sich die SPD auch gerade in Berlin wieder der Union sehr dolle anbiedert. Das heißt, so wie sich der Verein sowieso grundsätzlich verhält, möchte ich noch nicht mal mehr ausschließen, dass die sich nicht auch auf eine Dreierkoalition mit der AfD und der Union einlassen würden. Ich traue denen mittlerweile wirklich sehr viel zu. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, es reicht für Rot-Rot-Grün. Das ist erstmal schön. Das ist es tatsächlich auch insofern schön, dass die Linke Berlin gerade zeigt, wie ein erfolgreicher Wahlkampf funktionieren kann. Auch wenn ich natürlich sagen muss, auch da, es ist eine Dreierkoalition am Ende, die es vermutlich dann werden wird. Und das kann halt nicht der Anspruch sein. Aber sie zeigen tatsächlich gerade auch der Bundespartei, was passieren kann, wenn du halt nicht nach 8, irgendwas Prozent in der Bundestagswahl einfach nur noch das Restmomentum mitnimmst und dich auf dem Scheiß ausruhst und einfach nicht mehr wirklich in der Öffentlichkeit mit wirklich die Öffentlichkeit betreffenden Themen präsent bist, sondern wenn du wirklich da rangehst, wo sich die Leute auch gerade dann vor Ort einen Kopf drum machen. Wenn du
näher am Wähler.
Ja, wenn du das halt mal auf Bundesebene endlich weiter durchziehen würdest und eben nicht nach dieser fucking Wahl, wie wir es befürchtet und prognostiziert und auch wirklich gepredigt haben, nicht dann irgendwie darauf ausruhst, dass wir jetzt ein super Ergebnis eingefahren haben und danach ist Feierabend. Weil das, was ich momentan mitkriege von Leuten aus der Partei, von Parteigenossinnen, wie gesagt, noch sind wir ja beide noch Mitglieder, aber ich habe das dunkle Gefühl, dass sich das ändern könnte, was nichts daran ändert, dass wir sie weiterhin wählen werden, mangels Alternative. Aber so den direkten Support, gerade auch anhand der Strukturen, die da teilweise in den Ortsverbänden oder in den Kreisverbänden herrschen, nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber das, was ich von den ParteisoldatInnen mitbekomme, das sind solche Auswüchse auf Shit. Ey, guckt mal 22% Berlin. Ey, guckt mal 13% auf Bundesebene. Juhu, wir sind vor der SPD. Schönes Wochenende, ab in Sommerurlaub. Das kann nicht euer fucking Ernst sein. Diejenigen, die wirklich für die Scheißpartei aktuell, und es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, weil da hängt viel Emotion bei mir mit drin und ich weiß bei dir genauso. Aber diejenigen, die jetzt wirklich für die Scheißpartei aktuell den größten Wahlkampf machen auf Bundesebene, Berlin hat gut vorgelegt, auch aus der Partei raus, das ist eine andere Geschichte, aber wir haben ja die Probleme daran gerade aufgezeigt. Aber diejenigen, die dann wirklich den Wahlkampf machen und die Partei gerade auch auf der parlamentarischen Ebene irgendwie noch am Leben halten und auch in diesem guten Trend halten, das sind linke Aktivisten, die dann auch auf der Straße stehen. Das sind linke Aktivisten, die dann tatsächlich auch draußen unterwegs sind und dann wirklich auch noch bei den Leuten unterwegs sind und die fragen, wo hakt's denn und wo können wir denn mal helfen? Also das, was die AfD in Perfektion im Osten die ganze Zeit veranstaltet, wo wir offensichtlich immer noch nicht so ganz gerafft haben, wie das funktioniert, weil wir hätten Möglichkeiten.
Ja, und es sind nicht die Follower-jagenden TikTok-Creatorinnen, die gerade auch im Bundestag sitzen und über jeden Scheiß ein TikTok-Video machen. Nein, wie du sagst, es sind wirklich die Leute, sei es auf Shitter, sei es auch auf Demos, sei es privat.
Ja.
Das sind Leute, die ihre Zeit opfern und die wirklich den Wahlkampf machen. Die Partei macht gerade einen Scheiß. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Die einzige Person, die ich hervorheben möchte, noch ganz kurz, ist Ines Schwertner, die sich tatsächlich hinstellt und sagt, hey, ich möchte jetzt einfach auch was sagen und das hat tatsächlich alles Hand und Fuß.
Ja.
Eine Heidi Reicheneck hat mich massiv enttäuscht. Ein Gregor Gysi.
Nicht das Thema.
Ich habe den Übergang sehr gut gemacht, weil wir haben gerade in unserem Skript, in unserem Skript, wir sind gerade bei dem Punkt Parteigeficke. Und ja, das steht so in unserem Skript. Und der Übergang zu Gysi, einem meiner Helden, eine Person, die mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt heute bin, hat mich so massiv enttäuscht. Und du hast es eben angesprochen, dass ich meinen Austritt aus der Linken plane.
Ja.
Ich werde sie weiter wählen, aber ich möchte in einer Partei nicht mehr sein, die mit einem Philipp Burger irgendwelche lustigen Podcast-Gespräche aufnimmt und sich mit dieser Person ablichten lässt, der mutmaßlich, ich sage es extra so, mit einer rechten Gesinnung ausgestattet ist. Lieber Gregor, ich weiß, du wirst das niemals hören, aber dafür kannst du mich am Arsch lecken.
Ja, und es ist ja tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass wir uns leider ausgerechnet über Gregor unterhalten müssen und über vielleicht auch den ein oder anderen rhetorischen Fehltritt. Ich erinnere nur an die Eröffnungsrede als Alterspräsident. Es tut mir leid, aber das ist halt keinerlei Anspruch gerecht geworden und das hatte halt nichts mit dem zu tun, was ein Gregor fucking Gysi mal war. Er hatte schon immer so seine Momente, wo ich sage, okay, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich die Meinung mittrage. Oder er hatte auch immer mal seine Momente, wo ich mir dachte, okay, das hätte man jetzt vielleicht ein bisschen eleganter und anders machen können. Das war aber alles nichts. Und ja, auch mich hat er sehr, sehr dolle politisch geprägt. Das muss ich da ergänzend noch dazu sagen. Das geht aber auf keiner Ebene. Das Erste, was ich im Kopf hatte, als ich dieses Bild von Gregor Gysi und Philipp fucking Burger, und ja, das ist in meinen Augen ein tatsächlich rechtsradikaler Mensch, meine 5 Cent an der Stelle, und ich glaube, da gibt es auch sehr, 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 sehr schlagende Argumente für. Ich hatte instant diese Vibes im Kopf mit Fipsi Amthor und diesem Typen mit dem Ursula Haverbeck-Shirt. Es war ja instant die Assoziation, die ich hatte. Das kannst du als fucking linker Politiker nicht bringen. Du kannst dich mit dem Typen nicht so in den Podcast setzen und dann solche Bilder am Ende machen und das dann auch noch komplett unkommentiert einfach mal kursieren lassen. Das funktioniert auf keiner Ebene.
Mit Faschos und Rassisten wird nicht diskutiert. Ganz einfach.
Absolut, absolut. Da lasse ich auch tatsächlich kein entzaubern oder auflaufen lassen oder wir müssen ja mit allen reden. Nein, einfach nein. Da sind wir sehr schnell wieder beim Toleranzparadoxon und genau das ist wieder so ein Ding.
Die Aussage war übrigens, man muss andere Meinungen auch aushalten und sie sich anhören. Nein, ein Scheiß muss ich.
Meinungen.
Wenn es gegen Menschenrechte geht.
Meinungen, ja, Rassismus ist aber keine fucking Meinung, genauso wenig wie Menschenhass.
Richtig, absolut.
Und
von daher, das hat mir tatsächlich wirklich wehgetan. Und du hast ja auch schon die Rede damals zum Alterspräsidenten da angesprochen. Das war auch schon absolute Scheiße. Wir haben live im Stream drauf reagiert.
Ja. Wir haben es durchgezogen, aber ich war kurz davor, mittendrin irgendwann zu sagen, gut, lasst uns rausgehen, das wird nichts mehr. Es wurde auch nichts mehr. Es wurde halt auch nichts mehr.
Nein.
Und was ich dazu auch noch mal ganz kurz sagen möchte, weil ich habe tatsächlich auch Kommentare aus der Partei und aus linken Reihen gelesen, die das total in Ordnung finden, was da gelaufen ist, auch in diesem Podcast mit Burger. Das sind tatsächlich die Deckungsgleichheit der Menschen, die das jetzt gerade gut finden, die sich aber bei Thilo Jung über den Auftritt von Max Krah aufgeregt haben, ist erstaunlich. Und ich kann euch ganz genau sagen, warum das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Bei dem Auftritt von Krah, und das hat Jung auch im Nachgang nochmal dargelegt, weil ich war im ersten Moment auch wirklich konsterniert und dachte mir, was passiert da eigentlich? Er hat es dann aber auch erklärt und dann habe ich mir das Ding ganz angehört und er hat komplett recht mit dem, was er damit erreichen wollte und mit dem, was er auch erreicht hat. Er wollte nämlich mit dem Auftritt und mit der Einladung von Krah zeigen, dass wir es eben nicht nur mit den dummen Nazis zu tun haben, sondern dass da gerade, Stichwort Kubitschek, Krah, da sitzen dann halt wirklich Intellektuelle oder wenigstens welche, die auch auf intellektuellem Level argumentieren und artikulieren können. Und die sind die brandgefährlichen. Und das hat er mit dem Ding auch wirklich gut aufgezeigt. Das ist nämlich tatsächlich ein starkes Stück journalistischer Leistung gewesen, was er ihm da auch rausgequetscht hat, weil er sich krassig an 2-3 Stellen tatsächlich dann auch wirklich mit seiner Agenda ein bisschen verraten hat. Zwar rhetorisch sehr gewandt, weil das kann der Typ halt tatsächlich leider extrem gut, aber das war wirklich ein Treffer. Das mit Burger war ein absoluter Nothing-Burger.
Das, da sage ich euch ganz ehrlich, ich habe es mir nicht angehört. Ich habe auch nicht geplant, es mir anzuhören. Das ist einfach eine Nummer zu drüber für mich. Ich will davon auch nichts wissen. Ich habe diese Bilder gesehen. Ich habe mitbekommen, dass es stattgefunden hat. Ich habe zumindest eine kleine Zusammenfassung bekommen. Das reicht mir vollkommen aus.
Das ist nicht,
wenn das ein freundschaftliches Gespräch ist, verstehe ich tatsächlich nicht. Nein, ich kann es nicht.
Nicht im Ansatz vergleichbar mit der Jung- und Naiv-Folge mit Maximilian Krah. Nicht im Ansatz vergleichbar. Ich hab mir signifikante Zusammenschnitte angehört. Nein, gibt's keine Rechtfertigung für, und dafür ist auch ein Philipp Burger tatsächlich kognitiv nicht auf dem Level von einem fucking Krah. Also du kannst noch nicht mal damit argumentieren, dass du zeigen wolltest, dass das halt irgendwie auch mal ganz clevere Rechte sind, die da irgendwie die Jugend und die Teenies beeinflussen. Nee. Die machen das auf eine andere Art und Weise. Es ist auch relativ klar, wie das passiert. Und denen sollten wir dann wirklich keinerlei Bühne und Plattform geben. Schon gar nicht in dem Rahmen und schon gar nicht mit einem Gregor Gysi. Die müssen anders behandelt werden. Nicht so.
Nee, so nicht. Und wenn wir schon bei so nicht sind, sag mal, wir haben ja in der letzten Folge hatten wir ja so schön die ganzen neuen Reformen. Mhm. Wollen wir mal den Schwenker zur Chatkontrolle machen?
Ja, Bruder. Nee, hab ich nicht.
Ich auch
nicht. also wenn du mich so fragst, nee, hab ich nicht.
Ich hab eben mal kurz durch Google gejagt, weil ich gerne eine Zusammenfassung hatte, haben wollte. Und das fünfte Wort legit ist umstritten. Also umstritten trifft es jetzt bei mir nicht so ganz. Was ist die Chatkontrolle? Also die Chatkontrolle ist derzeit ein Gesetz. Das gab es auch schon vorher. Es wurde jetzt quasi nur noch mal verlängert. Also es ist, wie soll ich sagen? Also es läuft quasi schon.
Ja, also es ist ein bisschen eine Shitshow. Was tatsächlich jetzt mit der Chatkontrolle, die jetzt durchs EU-Parlament noch vor der Sommerpause geprügelt worden ist, das ist jetzt quasi die erneute Auflage und mal eben nochmal das schnell neue Durchprügeln von etwas, das sie im Grundkonstrukt auch schon mal angewendet hatten, beziehungsweise vermutlich auch noch in ganz anderen Ausmaßen anwenden, und wir wissen es halt tatsächlich einfach nicht. Aber wir wollen mal nicht großartig spekulieren. Die Chatkontrolle jetzt heißt halt einfach nichts anderes, als dass du kannst das, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen besser ausführen, weil du hast dich intensiver damit heute im Vorfeld beschäftigt.
Ich habe mich tatsächlich damit beschäftigt. Also Stand jetzt betrifft es erstmal nur nicht Ende-zu-Ende verschlüsselte Chats. Bedeutet, ich weiß gerade tatsächlich kein Beispiel, was nicht derzeit Ende-zu-Ende verschlüsselt ist. Ich würde vielleicht die Ex-Konversation, also die Shitter-Konversation, die Nachrichten, die sind, glaube ich, nicht Ende zu Ende verschlüsselt.
Ich glaube mittlerweile schon, aber nur, wenn du es explizit einstellst oder freigibst. Das gilt sinngemäß auch für sämtliche Meta-Produkte. Also da kann es durchaus vorkommen, dass da einzelne Chats oder so noch dabei sind, die dann auch aufgrund unterschiedlicher Geräte oder weiß der Geier was alles tatsächlich keine End-zu-End-Verschlüsselung haben. Die sind aktiv gerade betroffen. Die direkt verschlüsselt sind, auch noch auf einschlägigen Plattformen, die man eigentlich meiden sollte, wie WhatsApp und Co., erstmal noch keine akute Gefahr. Jetzt kommt das Aber.
Also ich möchte es nochmal ganz kurz, vielleicht war es gerade ein bisschen zu durcheinander, vielleicht. Also diese Chatkontrolle besagt jetzt erstmal nur, dass nicht Ende-zu-Ende verschlüsselte Chats quasi kontrolliert werden können auf sexuelle und wie umschreibe ich das, ohne selbst wütend zu werden, kinderpornografische Inhalte überprüft werden können. Das bedeutet, da wird eine KI hintergeschaltet, die quasi Bilder abgleicht, die schon vorhanden sind, das dann an die gängigen Behörden weiter.
Also wir unterhalten uns da ja tatsächlich dann aber auch schon über das erste große Problem, weil wir natürlich eine verdachtsunabhängige quasi digitale Schleierfahndung haben.
Und wir wissen alle, wie gut KI derzeit funktioniert. Also falls da mal irgendwo, sagen wir jetzt einfach mal, meine Partnerin schickt mir ein Knie, ein Bild von ihrem Knie, weil sie sich gerade das Knie angestoßen hat und das Deck ist irgendwie deckungsgleich mit einem Foto aus irgendeinem Winkel, dann kann das schon tatsächlich potenziell zu Anzeigen führen.
Du hast irgendwo, teilst du ein Kinderbild von dir zum Beispiel. Das ist, da soll natürlich jetzt niemanden, der wirklich mit solchen Dingern hantiert und wirklich auch nicht ganz so schöne Absichten hat, irgendwie in Schutz nehmen. Aber es reicht ja schon, wenn du zum Beispiel ein Kinderfoto von dir irgendwo vom Sommerurlaub oder was teilst. Das kann schon zum Problem werden dann in dem Fall.
Ja. Also rein theoretisch hat der Bundestag beschlossen, dass wir zum gläsernen Menschen werden können. Voraussichtlich jetzt erstmal nur bei nicht verschlüsselten Diensten. Das ist dann quasi die sogenannte Freiwilligkeit. Also man gibt quasi das Einverständnis dazu, wenn man keine Ende-zu-Ende verschlüsselten Systeme nutzt, dass das kontrolliert werden darf.
Böse,
so steht es in etwa auch in diesem Vorschlag.
Böse Zungen würden an der Stelle dann tatsächlich auch behaupten, dass das dann jetzt nichts anderes als ein sehr, sehr großer Beta-Test ist für die Chatkontrolle 2.0, die dann irgendwann folgen wird.
Genau, die dann tatsächlich auch eventuell auf Terrororganisationen achten könnte. Wo wir jetzt mal so einen kleinen Spagat machen müssen, also rein theoretisch, wenn ihr jetzt antifaschistisch unterwegs seid.
Und auch aktivistisch,
dann könnte rein theoretisch mit diesem mit dieser Chat-Kontrolle 2.0, dann könntet ihr eventuell auch ins Fahndungskreuz geraten. Mhm. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu einem Punkt, der eventuell darauf hindeutet. Ich sag nur mal USA und Trump.
Keine Ahnung, worauf du anspielst. Starke körperliche Schmerzen auch.
Es ist super gefährlich und ich verstehe den Punkt des Kinderschutzes. Der wird aber leider tatsächlich, denke ich mal, nur als Vorwand genutzt. Also so würde ich es jetzt gerade einschätzen. Und die Chatkontrolle 2.0 ist dann tatsächlich da noch mal ein bisschen heavier und da sind wir noch nicht vorgefeit. Das wird kommen. Ich gehe davon aus.
Das wird ziemlich sicher so kommen. Und was soll schon schiefgehen, wenn man einen sehr, sehr allumfassenden Überwachungsapparat aufbaut, gleichzeitig im Hintergrund mit den Gesetzesänderungen, Datenbanken und Vernetzungen zwischen Behörden aufbaut, wenn man anfängt, Listen zu führen, wenn man anfängt, einzelne Menschengruppen wieder auszugrenzen und das in der derzeitigen politischen Lage, wenn eigentlich davon auszugehen ist, dass eine AfD-geführte Regierung in den nächsten 2 bis 3 Jahren sehr, sehr, sehr wahrscheinlich geworden ist aktuell. Was soll da schon schiefgehen?
Ich sehe da jetzt keine Probleme.
Ich meine, das ist ja schon mit unserer Regierung ein fucking Problem, die wir jetzt haben, weißt du? Also,
Absolut, absolut. Und wir sind ja gerade noch so ein bisschen wir sind gerade bei der Hälfte. Ich möchte es nur kurz sagen, ne? Wir sind bei der Hälfte unseres Skripts und jetzt ist, glaube ich, so der Punkt, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, ab jetzt wird es auch wirklich nicht mehr besser. Außer ganz zum Schluss, da habe ich tatsächlich noch 2 Tipps für euch. 2 wunderbare Tipps.
Ja.
Aber lass uns jetzt gerade noch mal in eine der anderen Gesetzesänderungen beziehungsweise noch nicht beschlossenen Gesetzesänderungen gehen.
Die dich ja auch tatsächlich sehr direkt betrifft.
Die mich tatsächlich persönlich extrem betrifft und auch schon Thema in eurem Stream war, in deinem Stream, also im Mobsante-Stream, live auf Twitch immer mal wieder. Ne? Also, guck da rein, das ist der geilste Kanal, den es gibt.
Twitch.tv/Mobsente.
Ja. Ihr kriegt nachher aber noch einen Twitch-Tipp und der ist mindestens halb so geil. Mindestens halb so geil.
Der ist genauso geil.
Ja, stimmt.
Vertraut uns.
Ich spoiler noch nicht. es geht um das UVG. Und das, natürlich lasse ich euch jetzt nicht mit 3 Buchstaben da im Raume stehen. Das Unterhaltsvorschussgesetz. Das regelt quasi Unterhalt für Alleinerziehende oder für Leute, die alleinerziehend sind und wo das andere Elternteil eben den Unterhalt nicht zahlen kann. Jetzt bin ich selbst betroffen. Ich bin alleinerziehender Papa und ich bin Rentner, Erwerbsunfähigkeitsrentner. Jetzt habe ich ein klitzekleines Problem. Dieses UVG soll nämlich nur noch für Kinder bis 16 Jahre gezahlt werden.
Oh, ich sehe ein kleines Problem.
Ja, und jetzt sagen viele, es wird doch sowieso nur bis 12 gezahlt. Nein, 2017 gab es dort eine Gesetzesänderung, die das quasi bis 18 bestimmt hat und gesagt hat, hey, nein, auch diese Leute brauchen Geld, weil Kinder sind halt einfach auch teuer und die auch brauchen auch Essen, auch ab 12. Das war phänomenal, dass das jemand gesehen hat.
War übrigens eine rot-grüne Gesetzesänderung.
Ach ja, schau mal, guck. Damals, als man der SPD noch trauen konnte, halbwegs.
Nee, Quatsch, Entschuldigung. Sorry, es war keine rot-grüne Gesetzesänderung, aber die Initiative kam aus der SPD, so rum war es.
Okay, ja okay, trotzdem.
Damals noch.
An die ehemalige SPD. Die jetzige kann sich ficken gehen. Aber da haben wir auch jetzt geklärt. Also wir brauchen jetzt nicht noch weiter auf die SPD einzugehen.
Das machen die von ganz alleine, das passt schon.
Das schaffen die auch, bald einstellig. Ja, liebe Grüße gehen raus. Das Ding ist, also bis 16 soll es jetzt nur noch ausgezahlt werden. Jetzt komme ich mit meinem 16-jährigen Sohn und meiner 13-jährigen Tochter um die Ecke und denke mir, okay, was mache ich denn dann? Also ich möchte eigentlich ungern in die Sicherung rutschen, werde aber dann dazu gezwungen, weil 400 Euro aufzufangen, und ja, es geht um 394 Euro, das ist der höchste Satz, den man bekommen kann, ja. Das schaffe ich nicht. Ich kann keine 394 Euro jeden Monat auffangen. Das funktioniert nicht.
Wir hatten das ja vorher mal durchgerechnet, wenn das eintreten würde, dann wäre bei dir ja tatsächlich, also wir gehen jetzt mal davon aus, das würde tatsächlich so umgesetzt und es würde dann auch keinen Bestandsschutz geben. Das heißt, es würde dann auch auf die laufenden Fälle angewendet werden. Dann würden dir auf einen Schlag im Monat 400 Euro fehlen. Das heißt, dir würden auf einen Schlag pro Monat nur noch 500 Euro nach Abzug der Fixkosten übrig bleiben, um dich und zwei Teenagerkinder im schulpflichtigen Alter mit Klassenfahrten, mit Ansprüchen, mit Ernährungsansprüchen, mit Bedürfnissen, mit Freizeitbedürfnissen, das würde dir dann noch bleiben. Das macht pro Tag und Nase 5,79 Euro.
Ja, das wird ein reichhaltiges Buffet. Ich frage mich, ob die Bundesregierung sich da Gedanken macht, weil es wird 80.000 Kinder betreffen in Deutschland. 80.000, das hört sich jetzt mal nicht so viel an. Einsparungen liegen in etwa bei 200 bis 240 Millionen Euro.
Ja, also für den Bundeshaushalt gerechnet halt erstmal nichts.
Richtig. Und da stelle ich mir dann die Frage, also diese Leute, die fallen ja nicht aus dem System raus. Nein, die werden einfach nur wieder in ein anderes System gedrückt. Ja. Da wird es dann höchstwahrscheinlich ähnlich teuer sein. Es wird nur einfach nochmal der Bürokratieaufwand deutlich höher.
Ja, und die Leute haben unterm Strich dann trotzdem wieder weniger Kohle.
Ja.
Und gucken am Ende, wie sie dann irgendwie noch durchkommen. Und bei dem ganzen Thema, ich sehe schon wieder irgendeinen Sarrazin oder ähnliches aus irgendwelchen Gruften hüpfen. Und dir dann erklären, ja, mit den 5,79 Euro ist ja gar kein Problem. Dann kaufst du halt einfach öfter mal auch so ein paar Zentner Säcke Kartoffeln, weil dann hast du das Problem mit den Klamotten auch gleich gelöst, wenn du ein bisschen handwerklich begabt bist und nähen kannst.
Ja.
Und im Winter halt auch einfach mal noch ein bisschen weniger heizen. Ach, was scheiße, wir haben letzten Winter auch schon praktisch gar nicht. Schade eigentlich.
Ja, schade auch. Ich habe auch schon die ersten Kommentare dazu gehört, ja, dann muss das Kind eben arbeiten gehen.
Was ja dann tatsächlich auch wieder, wenn wir uns angucken, was da so die Union an vielen Stellen noch vorhat, tatsächlich dann genau das ist, worauf es hinauslaufen wird. Ne? Dann wird halt ab 12 oder ab 14 wieder mitgeknechtet.
Ich gebe zu, also im Normalfall könnte dann höchstwahrscheinlich ein 16-Jähriger zumindest Zeitungen oder so austragen. Das ist ja auch nicht die Diskussion, die ich führen möchte. Das Problem ist nur, was machen wir denn mit Kindern, die tatsächlich auf dem Gymnasium oder auf der Realschule sind oder auch auf der Hauptschule, ja, spielt eigentlich gar keine Rolle, die dann irgendwann mal eventuell beabsichtigen, auch zu studieren. Also für mich wirkt es, diese ganze Gesetzesänderung, eigentlich nur nach einem versteckten Aufruf dafür, diese Kinder direkt möglichst schnell in Arbeit zu bringen.
Ja, natürlich.
und eben nicht studieren zu lassen oder nicht noch länger irgendwie schulisch.
Also wenigstens das ist selbstverständlich einer der Hintergründe, da bin ich auch fest von überzeugt, weil das, was sie nach außen verkaufen, hat halt längst nichts mit dem zu tun, worum es dann wirklich eigentlich bei den Gedankenspielen zu solchen Änderungen geht. Und ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Die Unterschicht möglichst schnell in die Lohnknechtschaft treiben, egal wie das funktioniert. Ich meine, sämtliche Reformen, über die wir uns gerade unterhalten, zielen eigentlich genau darauf ab. Und dann eben zum Beispiel Studium und die gut bezahlten Finanzjobs dann den Eliten auch weiterhin vorzubehalten und den Einstieg da rein dann halt noch weiter zu erschweren.
Ja, weil wir kürzen ja auch noch, beziehungsweise schränken das BAföG noch ein. Und natürlich auch selbstverständlich noch das Wohngeld, wo dann auch viele Leute profitieren würden. Das schränkt mir alles ein und dann bleibt eigentlich leider nicht besonders viel übrig.
Und richtig lustig wird es dann, wenn man sich das Ganze dann noch im Lichte der geplanten IFG-Reform, also der Informationsfreiheitsgesetzreform, anguckt. Weil dann kommen wir nämlich jetzt auch sehr schnell an den Punkt, dass wir dann das Zustandekommen solcher Änderungen vom UVG zum Beispiel und mögliche Lobby- oder Verbandsinteressen, die da auch im Hintergrund mitspielen, einfach nicht mehr mitkriegen werden.
Ja, da muss ich sagen, das war einer der besten Streams seit langem bei dir. Da muss ich dir mal gratulieren. Ich fand ihn super. Wir haben uns da, oder du hast dir dort ein Video angeschaut von Klarsprech. Das kann man ja auch einfach mal erwähnen.
Ja, absolut gute Jungs. Gute Jungs.
Absolut tolle Jungs. Und da wurde das Ganze mal ein bisschen aufgedröselt. Also falls euch das Informationsfreiheitsgesetz gar nichts sagt, das ist quasi das, was uns als Bürgern noch übrig bleibt, um einfach mal so ein paar Informationen zu den ganzen Abgeordneten und den ganzen Vorgängen dort einzuholen. Bis dato war es eigentlich so, dass es jeder Bürger konnte und das auch meistens, wenn es um eine kleine Abfrage ging, war es kostenlos.
Ja.
Maximal aber, glaube ich, 500 Euro.
Es ist die Kosten dafür sind bei 500 Euro gedeckelt, das ist korrekt, ja. Und das ist übrigens tatsächlich auch was in der Reform wegfallen soll. Das heißt, die Kosten werden nicht mehr gedeckelt. Das heißt, du kannst dann bei komplizierten Aussagen schnell mal mit einem fünfstelligen Betrag rechnen. Das kann natürlich eine Privatperson schwer leisten oder in den meisten Fällen nicht leisten. Und dadurch, dass es sich dann auf natürliche Personen beschränkt, die dann auch noch deutsche Staatsbürger sein müssen. Damit sind dann halt Verbände und Organisationen raus. Ne?
Und es muss ein berechtigtes Interesse bestehen.
Ja, und dazu gilt es tatsächlich, danke für den Hinweis auf den Stream an der Stelle, das VOD ist online, guckt euch das auf dem Mobsente-Kanal auf Twitch gerne nochmal an. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz, ganz andere Shitshow, was da gerade läuft und was da gerade versucht wird.
Da sind ganz viele Faktoren, um eben genau das zu verhindern, dass diese Anfragen gestellt werden. Weil jetzt kommt das, was du eben angesprochen hast. Also eventuell hat der ein oder andere Politiker da schon mal für auf die Fresse bekommen. Und komischerweise, heute taucht ein Name wirklich sehr häufig auf. Jens Spahn und sein Maskendeal wäre ohne dieses Gesetz tatsächlich wahrscheinlich niemals so ans Licht gekommen.
Fipsi Amthors Augustus Intelligence wäre nie ans Licht gekommen.
Und jetzt ratet mal, wer jetzt gerade dafür sorgt, dass dieses Gesetz durchgefunken wurde, wird.
Werden soll. Also noch regt sich ja tatsächlich leiser Widerstand in der SPD, die sich davon überrumpelt fühlten. Ja, aber nee, es sind tatsächlich natürlich federführend ausgerechnet Jens Spahn und Fipsi Amthor. Gut, Jens Spahn jetzt dann nur aus der zweiten Reihe und erstmal aus dem Vaterschaftsurlaub, was nicht heißt, dass der da nicht trotzdem weiter mit drin rumrühren wird, weil er natürlich selber ein persönliches berechtigtes Interesse daran meint zu haben, so rum.
Vielleicht ist da auch noch die ein oder andere Leiche im Keller, wer weiß.
Ich weiß ja gar nicht, ob man dann vielleicht auch mal beim Fraktionsvorsitzenden oder so über ein IFG rausfinden könnte, wie dann eigentlich im Hintergrund wirklich was gelaufen ist. Aber gut, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. ausgerechnet diese beiden Gestalten sind da natürlich ganz, ganz, ganz weit vorne dran, wenn es darum geht. Und Ja, jetzt haben wir halt wieder so ein allumfassendes Scheiße-Paket. Ne? Wir haben die Unterhaltsvorschusskürzungen, wir haben die Chatkontrolle, wir bauen gerade mit Hochdruck nicht nur einen Überwachungsstaat, sondern eigentlich ein Überwachungseuropa auf, während wir tatsächlich in vielen Ländern mit wenigen Ausnahmen gerade einen deutlichen Rutsch nach rechts haben. Wir leben in einem Land, in dem wir tatsächlich keine 100 Jahre nach der Machtergreifung der NSDAP wieder drüber diskutieren müssen, dass da eine Nazi-Partei an die Macht kommt und wieder die gleichen Fehler machen wie damals und das dann halt noch auf Steroiden mit Internet und Shitter. Ja, das wird ganz, ganz großes Kino. Und während das alles passiert, und darauf hast du vorher schon angespielt, sorgen wir dann noch dafür, dass solche Geschichten wie Chatkontrolle 2.0 dann auch für antifaschistische Aktivisten sehr schnell zum Problem werden kann, weil unser Innenminister jetzt auch noch eine ganz, ganz tolle Idee hat.
Mein Gott. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich eben so am Rande gefunden habe, was mir nicht bewusst war. Dir war es schon bewusst. Zumindest kam das im Vorgespräch so rüber. Trumpy Dumpy hat mal wieder so ein paar Dinge angeleiert, die eventuell schwierig sind, alleine schon zusehen. Und jetzt ist aber auch tatsächlich unser Innenminister auch mit dabei. Es geht um den Anti-Antifa-Gipfel.
Ja, Trumpy Dumpy hat ja vor geraumer Zeit die Antifa, wer kennt sie nicht, die Antifa AG und GmbH, als Organisation, als terroristische Vereinigung einstufen lassen und hält jetzt einen internationalen Anti-Antifa-Gipfel ab, an dem unser Bundesinnenminister mit großer Freude teilnehmen wird.
Super. Endlich habe ich auch mal einen Titel. Ne? Finde ich gut. Könnt ihr euch jetzt selbst zusammenbauen, den Joke? Ja, ich weiß nicht. Also was soll da schon schief gehen? Ne? Also wenn dann auch noch der Innenminister jetzt gerade da rumpimmelt bei diesem Anti-Antifa-Gipfel, weiß ich nicht, was schief gehen sollte mit einer Chatkontrolle und.
Also nee, vor allem ein Innenminister, der bis heute regelmäßig irgendwelche Statistiken präsentiert und zwar dann pflichtbewusst noch wenigstens öffentlich immer mal wieder sagt, ja, die größte Bedrohung kommt ja durchaus nach wie vor von rechts tatsächlich, aber und der Linksextremismus ja. Und die Terroristen und überhaupt, und hast du nicht gesehen, und links ist auch eine ernstzunehmende Gefahr und da können wir ja auch gar nicht. Ja, tut mir leid, also wer jetzt immer noch nicht begriffen hat, in welche Richtung das geht, vor allem nicht, seit wir das hier in diesem Podcast seit fast 2 Jahren predigen. Wir predigen das auf Twitch seit keine Ahnung wie lang. Wir predigen das bis heute in unserem Real Life im Aktivismus jeden fucking Tag und kriegen dann immer noch irgendwelche Kommentare, wie ihr seid Panikmacher und ihr übertreibt. Ja Leute, ich kann euch nicht mehr helfen. Und da sind wir dann halt wirklich sehr schnell an dem Punkt, dass wir jetzt wirklich anfangen müssen, auch einfach Leute zurückzulassen, die es jetzt immer noch nicht begriffen haben, weil wir haben sehr, sehr schnell sehr, sehr große andere Probleme.
Also wenn ihr das nicht versteht und wenn ihr immer noch wirklich denkt, wir machen nur Panik oder so, dann hört euch die letzten 20 Minuten nochmal an. Schreibt es euch ein bisschen auf.
Ja, und geht vielleicht auch mal an die frische Luft und kommt unter euren Steinen raus.
Und wenn ihr es dann immer noch nicht versteht, dann wünsche ich euch einfach alles Gute im Leben. Es wird alles gut.
Es wird toll. Es wird super.
Und ganz viel Respekt an so viel Resilienz und alles, aber verpisst euch bitte.
Ja.
Da ja. Einfach keinen Bock drauf.
Nee, ich kann das auch mittlerweile anders nicht mehr sagen. Und da ist auch wieder so ein Punkt, da ist dann auch die Grenze meiner Toleranz endgültig erreicht. Ich kann das nicht mehr.
Wer's, mit anzuschieben.
Nein, wer es jetzt noch nicht begriffen hat und wie es tatsächlich sein kann, dass auch mit diesem Reformpaket, selbst wenn es noch nicht vollständig beschlossen ist, dass alleine die Idee noch nicht dazu geführt hat, auch eben mit solchen Personalien in Regierungsverantwortung beziehungsweise in führender politischer Verantwortung wie Jens Spahn, wie Philipp Amthor, wie BlackRock 14 März. Leute, wenn das jetzt alles immer noch nicht dafür ausgereicht hat, dass nicht signifikante Mengen in Berlin vor dem scheiß Bundestag stehen und dass nicht längst schon ein fucking Generalstreik ausgebrochen ist, dann sind wir an dem Punkt, wir können nicht mehr, wie du es gerade so schön gesagt hast, jeden mit durchschieben und jeden mit durchziehen. Es ist jetzt auch wirklich so ein bisschen Eigenantrieb gefordert. Und wer den jetzt nicht mehr bringen kann und wer das immer noch nicht verstehen kann und wer immer noch meint, er muss dann irgendwie gegen argumentieren, in Anführungszeichen, das sei ja alles jetzt übertrieben und Panikmache, bitte, bitte, bitte geht weg.
Ja, lasst es einfach, weil
wir haben echt was anderes zu tun. Ja, ihr haltet an der Stelle jetzt wirklich nur noch auf und tragt zum Problem bei. Ihr seid nicht mehr Teil der Lösung an dieser Stelle, wenn ihr es immer noch nicht begriffen habt. Und wir haben jetzt tatsächlich dann wirklich was ganz anderes zu tun. Und gerade auch bei uns beiden, wir sitzen jetzt halt nicht nur einmal die Woche 2-3 Stunden zusammen und pimmeln hier rum und nehmen was auf und machen irgendwie abends unter der Woche mal 1-2 Streams die Woche. Wir haben schon auch noch ein paar andere Punkte, die wir dann natürlich auch logischerweise nicht in der Öffentlichkeit besprechen. Aber ich habe keinerlei Kappas mehr übrig, dann auch wirklich dem Letzten zum 12.000. Mal zu erklären, warum die Situation gerade wirklich massiv prekär ist.
Ja. Falls ihr aber ernst gemeinte Fragen habt und vielleicht mal unsere Einordnung auch persönlich nochmal zum Nachlesen haben wollt, feedback@mobsente.de. Da könnt ihr auch gerne Kritik hinschicken, ihr könnt uns loben, kritisieren, ihr könnt uns beleidigen, ihr bekommt auch die passende Antwort. Da sind wir für euch da. Da bin ich für euch da, höchstwahrscheinlich. Wenn ihr schon mal von mir beleidigt werden wolltet, das ist euer Go-To. Lasst da gerne mal eine Nachricht da. Ist gar kein Problem, ich antworte auf alles. Außer es ist wirklich absoluter Rotz. Dann kann es auch sein, dass ich euch geflissentlich ignoriere. Aber meistens kriegt ihr dann wenigstens ein Mittelfinger-Emoji. Also so viel seid ihr mir dann schon wert.
Terroristen seid ihr ja dann sowieso im Normalfall schon. Also das
ja, das ist viel, viel Rauch um nichts, ne?
Oh Gott, bitte. Oh Gott, Jesus Christ, nein. Ja, gut. Ja, die böse, gefährliche Luft wird jetzt wahrscheinlich dann auch bald als terroristische Organisation eingestuft, jedenfalls, wenn es nach der Orange geht. Bitte, ich weiß, ich habe dich darauf aufmerksam gemacht, aber ich kann es gerade nicht nochmal wiedergeben, ansonsten beiß ich gleich ins Mikro.
Ich mach's ganz kurz und schmerzlos. Also, wenn in Kanada Wälder brennen und der Rauch über die Grenze weht, dann ist es Zeit für Tariffs. Dann, da hört's auf. Dieser Flüchtlingsrauch, der soll bitte aber auch mit Tariffs bestraft werden, weil was fällt diesen Kanadiern ein, dass deren Wälder brennen?
Ja.
Frech.
Ja.
Wirklich frech.
Also gut.
Ja, und ihr haltet mich jetzt vielleicht für den absoluten Volldeppen. Einerseits habt ihr damit recht, andererseits muss ich sagen, diese Idee kommt nicht von mir, sondern vom Orangenmann.
Ja.
Der Mann, der sich stündlich in Interviews einkotet und dabei einschläft, der hatte eine sensationelle Idee, also Tariffs gegen Rauch.
Naja, er hatte, ich möchte es noch nicht mal Idee nennen. Also er hat da was festgestellt, weil wie wir alle wissen, ist Trump ja nicht nur ein Experte für Clean Coal und weiß
Fußball
und er weiß auch sehr gut, wie was es mit dem Begriff Clean Coal auf sich hat. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, wir haben das in irgendeiner Podcast-Folge schon mal behandelt. Das kleine Genie ist jetzt auch tatsächlich dahinter gekommen, dass es die Waldbrände in Kanada ja tatsächlich nur deswegen gibt, weil die Kanadier ein paar faule Schweine sind und ihre Wälder einfach nicht richtig sauber machen.
Ja, kontrollieren sie nicht richtig.
Ja, die kontrollieren sie nicht richtig und die machen auch Debris und Äste und Blätter nicht richtig aus den Wäldern weg, weil nur das sorgt ja dafür, dass die Wälder jetzt auch angefangen haben zu brennen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass es auch in Kanada massiv zu trocken ist und dass das eigentlich in 99% der Fälle immer irgendeine Form von Brandstiftung ist. Nee, das hat damit alles nichts zu tun. Und jetzt ist halt das Problem, ja, was machen wir denn jetzt? Weil jetzt brennen in Kanada die Wälder und die Ostküste der USA, unter anderem New York, haben gerade ganz, ganz schwierige klimatische Verhältnisse aufgrund des Rauchs, der darüber zieht. Das ist ganz einfach. Wir halten Kanada jetzt mal ein bisschen an der kurzen Leine und nehmen die zur Verantwortung, weil das kann ja nicht sein, dass ich zitiere einfach mal ganz kurz. We are holding Canada responsible for the fact that they are not properly maintaining the forests and brush therein, and the United States is being unnecessarily invaded by filthy, polluted and unhealthy air, the quality of which is dangerous and totally unacceptable. So, der Präsident der Vereinigten Staaten, der Typ mit den Atomcodes zu dem größten Atomwaffenarsenal dieses verschissenen Planeten, hält jetzt also die Kanadier für verantwortlich dafür, dass sie gerade auch mit vom Klimawandel gefickt werden und ihre Waldbrände immer schlimmer werden und möchte jetzt die böse, verschmutzte und unnötige Luft, die jetzt nach New York und an die Ostküste zieht, gerne mit Tariffs belegen, weil die Kosten dafür müssen jetzt irgendwie aufgefangen werden. Das ist übrigens der gleiche Typ, der gerade mit seiner Politik natürlich auch massiv dafür sorgt, dass diese klimatischen Veränderungen nur noch schneller vorangetrieben werden. Das möchte ich aber nur der Vollständigkeit halber nochmal dazu erwähnen. Ich mag nicht mehr.
Er möchte diesen Flüchtlingsrauch nicht.
Ja.
Ja. Und ja. Er hat bestimmt auch schon überlegt, ob er wieder eine Mauer baut. Bis jetzt haben seine Pläne ja auch alle funktioniert.
Ja.
Wir schauen nur gerade mal in die Straße von Hormuz.
Ja, ja, es läuft super.
Aber das machen wir, glaube ich, wirklich in der nächsten Folge einfach nochmal auf, weil das ist auch schon wieder wirklich wild.
Wir müssen uns tatsächlich in der nächsten auch ganz, ganz dringend mal wieder ein bisschen nach Nahost bewegen, weil das fällt komplett unterm Radar momentan. Und ich finde, wenn auch im kleinen Rahmen, aber dann sollten wenigstens wir das Thema auch regelmäßig mal wieder angehen. Da es ja ohnehin eines unserer Steckenpferde ist, möchte ich einfach mal so sagen, wir sind ja, ich glaube, durchaus bekanntermaßen jetzt beide Palästina-Unterstützer und halten nicht so viel von dem Vorgehen der israelischen Armee. Ja. Also wir sind ja auch quasi Antisemiten. Das ist ja.
Ach, du schlägst gerade Brücken und ich weiß noch nicht, ob es beabsichtigt war. Dein Zwinkern sagt mir, es war. Wie nehme ich den Wolli jetzt?
Einfach ganz schmutzig.
Apropos, Palästina-freundlich, ich mag Danger Dan nicht.
Das war gar nicht so schlecht. Das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja.
Das heißt aber nicht, nur weil ich ihn nicht mag und ausdrücklich beschissen finde für seine politischen Statements in eine gewisse Ecke, eben gegen Palästina, heißt das nicht, dass ich für Zensur bin.
Richtig.
Und den darfst du jetzt annehmen.
Den nehme ich sehr, sehr gerne an der Stelle. Also folgende Situation. Danger Dan hat mit, ich habe seinen Vornamen vergessen, einem Herrn Levy, einen neuen Song gemacht. So, dieser neue Song, wie kann man das nennen? Der ist jetzt textlich tatsächlich, wenn man mal zwei, dreimal hinguckt, echt ein bisschen schwierig. Und ich möchte tatsächlich auch, weil das ist auch eine Diskussion, die gerade läuft, der Vergleich mit Alles von der Kunstfreiheit gedeckt hinkt an der Stelle auch ein bisschen. Und wir kommen auch gleich noch drauf, warum das so ist. Jetzt ist folgende Situation. Dieser Song hätte eigentlich live in der 100. Folge der Anstalt im ZDF präsentiert werden sollen. Und das war auch eigentlich alles schon abgesprochen. Es war auch alles schon von juristischer Seite geklärt und die Justiziare bzw. die Justizabteilung des ZDF hatte dem auch schon grünes Licht gegeben. Und wer jetzt auch die Anstalt und insbesondere Max Uthoff und Konsorten kennt, dem sollte relativ klar sein, wie da so die Einstellung gegenüber Israel und Palästina ist und dass sicherlich dann auch nicht eingetreten wäre, dass dieser Song einfach so gelaufen wäre und danach wäre Danger Dan wieder verschwunden. Ich gehe sehr stark davon aus und es gab auch, glaube ich, ein einigermaßen entsprechendes Statement seitens der Anstalt dazu, dass das schon so gedacht war, diesen Song dann auch mal kritisch zu hinterfragen und dann vielleicht auch mal in den Diskurs zu gehen. Da dachte sich der ZDF-Intendant, hold my beer.
Gibt's bei uns nicht.
Tschüss. Ja, gibt's bei uns nicht. Wurde damit begründet, dass dieser Text Aufruf zu Gewalt enthielte, was man tatsächlich auch, wenn man das möchte, so interpretieren könnte.
Ja.
Was aber nichts daran ändert, dass wir uns in dem Fall dann natürlich über lupenreine Zensur unterhalten. Weil das Problem an der Geschichte ist eben, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das uneingeordnet gewesen wäre oder geblieben wäre. Und ich sehe es sogar noch ein bisschen anders und ich glaube, auch da sind wir uns ziemlich einig. Gerade ein öffentlich-rechtlicher Sender wie das ZDF hätte in diesem Falle sogar eher die Pflicht, das dann zu behandeln und zu bearbeiten und auch entsprechend einzuordnen und dann entsprechend auch zu debattieren, wenn es denn notwendig ist.
Ja, sind für uns definitiv einig. Wie gesagt, meine Meinung zu dem Künstler spielt in dem Moment keine Rolle. Ich finde, diese Person hätte auftreten sollen und danach hätte eine Einschätzung stattfinden müssen. Ja.
Und es ist tatsächlich auch hart davon auszugehen, dass dann in so einer Runde auch die Israel- und Gaza-Thematik nochmal thematisiert worden wäre. Also das kann ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass es nicht passiert wäre, zumal auch die Personalie Levy ja ein bisschen problematisch ist, wenn man sich anguckt, mit wem dieser Mensch denn auch gerne mal abhängt.
Ja.
Also unter anderem ein Name, den wir heute auch schon ein paar Mal gehört haben, Jens Spahn.
Ja, und da ist er nicht alleine, also Michel Friedmann, also wir reden zum Beispiel bei Danger Dan und Levit heißt er, glaube ich.
Levy ist der Nachname, ich habe den Vornamen gerade nicht auf dem Schirm.
Igor? Was?
Kann sein.
Ich kann es tatsächlich live noch nachverfolgen, da ich mir eben alles Mögliche durchgelesen habe. Igor Levit, doch.
Ach, Levit, doch, okay, tut mir leid, my bad. Okay, Igor Levit.
Sehr israelnahe Künstler mit, sagen wir es mal so, einer klaren Meinung gegen Palästina. Jeder, der uns jetzt schon ein paar Mal gehört hat, wir sind weder gegen das eine noch gegen das andere. Wir sind nur gegen das, was gerade seitens Israel von der Regierung gegen Palästina verübt wird und das ist einfach ein Genozid.
Und nein, wir machen an der Stelle nicht die Diskussion über Staaten auf, das ist nochmal was ganz anderes. Wir stehen solidarisch zu der Bevölkerung und insbesondere dann auch zu der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten und solange auch niemand irgendwie an diesen Kriegsverbrechen und an Genoziden beteiligt ist. Das ist eigentlich relativ simpel.
Richtig. Gut, der Song, der dreht sich tatsächlich, also falls ihr ihn noch nicht gehört habt und ich werde ihn auch nicht empfehlen, ich werde auch nicht den Titel nennen, weil...
Nein, wer das wissen will, kann sich den selber suchen.
Der geht tatsächlich darum, sich zu vernetzen und Dinge im Notfall auch zu planen, die eventuell auch nicht immer so gesetzeskonform sind.
Ja.
Und eben auch der Aufruf zu Gewalt. Ja,
da sind wir halt jetzt relativ schnell bei dem Punkt, warum der Vergleich mit der Kunstfreiheit so ein bisschen hinkt. Weil in der Kunstfreiheit wurde das dann auch textlich tatsächlich mit einem sehr, sehr klaren satirischen Anspruch rübergebracht. Und dieser Text hat auch bis heute seine Daseinsberechtigung. Auch, und da haben wir uns ja vorher drüber unterhalten, und es dürfte auch klar sein, warum das so ist, wenn dieses Lied bei uns praktisch nicht mehr vorkommt. Ja. Inhaltlich erstmal on point. Jetzt kommen wir zu dem neuen Song, da sieht es ein bisschen anders aus. Weil die Textstellen, die da drin sind, sind tatsächlich problematisch, wenngleich auch der ein oder andere Punkt selbstverständlich getroffen wird und grundsätzlich nicht falsch ist. Was aber problematisch ist, wenn du so einen Song mit solchen Formulierungen in so eine Öffentlichkeit pumpst, dann holst du damit jetzt nicht unbedingt diejenigen ab, die du auf die linke Seite holen willst. Im Gegenteil, das spielt wieder eher nur den Rechten in die Karten. Weil damit dann halt wieder sehr, sehr schnell das Thema aufgemacht werden kann. Guckt ihr die in dem Fall dann auch, ich sag einfach mal vermeintlich Linken an vielen Stellen an. Denen geht's ja nur um Gewalt, denen geht's ja nur um Kloppen, denen geht's ja nur darum, illegalen Scheiß zu machen. Ja. Die eigentlichen Gründe und warum der ein oder andere Punkt dann durchaus auch berechtigt ist, aber vielleicht dann nicht so kommuniziert werden sollte, die fallen komplett unter den Tisch.
Absolut. Bin ich voll bei dir. Bin ich absolut voll bei dir. Wir haben es auch im Vorgespräch sehr, sehr lange durchgesprochen. Ich verstehe tatsächlich auch nicht, wie dieses Werk dann quasi entstanden ist und wie man sich gedacht hat, das wäre eine gute Idee.
Keine Ahnung.
Aber das ist auch meine persönliche Einschätzung, weil ich den Künstler auch einfach scheiße finde. Und ja, ich sage es nochmal, ich finde Danger Dan massiv beschissen. Aber das ist vielleicht auch ein privates Ding. Ich habe dir gesagt, dass ich das heute mehrfach erwähnen werde. Hier ist es.
Ich schließe mich der Meinung auch an. Aber in dem Fall ist halt tatsächlich die Zensur, die da seitens des ZDF an der Stelle stattfindet, ist ein massives Problem und hat dann nichts mit unseren persönlichen Befindlichkeiten gegenüber Danger Dan zu tun. Das ist relativ simpel. Und was wir auch...
Die Zensur war fehl.
Ja.
War ein Fehlschlag.
Absolut. Absolut. Und vor allem dann auch der Versuch der Rechtfertigung, dass das ja nicht irgendeine Zensur sein sollte, sondern nur, dass man Aufruf der Gewalt und hast du nicht gesehen, verhindert. Nein, völliger Blödsinn. Weil das ist der gleiche Sender, der auch völlig ungestraft dann vor einigen Jahren noch Rammstein-Songs hat durchlaufen lassen, die bewusst auch polarisierend sind. Und auch da kommt dann wieder der Punkt zum Tragen. Ich finde Till Lindemann ein absolutes Arschloch. Ich finde das Verhalten der Band absolut scheiße und ich habe die eine Zeit lang wirklich sehr hart gefeiert. Du kannst aber auch an der Stelle, da kommen wir dann sehr schnell wieder zurück zur Doppelmoral, kannst du halt nicht bringen, dass du sowas jahrelang dann quasi ungefiltert durchgehen lässt. Da fängst du dann aber an zu zensieren. Und dann halt auch gerade wieder, wenn es eher um linkere Themen geht. Wenn es aber dann um die rechteren geht, dann ist es wieder kein Problem. Und das ist der gleiche Staatsfunk, von dem wir uns immer wieder anhören müssten, er sei ja so linksversifft.
Ja.
Ja gut, herzlichen Glückwunsch auch.
Es ist wirklich einfach traurig. Und ja, ich kann jemanden scheiße finden und ich kann trotzdem verstehen, dass manche Dinge wie Zensur eben unangebracht sind.
Ja.
Ich kann aber Dinge auch wirklich cool finden.
Richtig, und wenn ihr gute Musik hören wollt, dann habt ihr jetzt noch einen Tipp von Pflanzi.
Ich bin ein großer Audio 88-Fan, dürfte hinlänglich bekannt sein. Jeder, der schon mal bei mir im Stream war, den es ja derzeit nicht mehr gibt, da kommen wir übrigens auch gleich noch zu, der hat vielleicht bei mir im Intro den ein oder anderen Audio 88-Song gehört.
Ja, es wurde mir mal zugetragen, dass das durchaus passieren kann bei dir, ja.
Ein sehr cooler Rapper, und lasst euch von der 88 nicht irreführen. Es ist kein Fascho, nein, es ist ein stabiler linker Mensch, ein sehr cooler Deutsch-Rapper, der meistens mit seinem Kumpel Jessin auftritt. Der hat diesmal mit der Band Team Scheiße zusammen einen Song gemacht. Und der heißt Friedrich Merz.
Und der ist leider großartig.
Der ist leider einfach geil.
Der wird auch, wir hatten das schon abgesprochen, als du mir den geschickt hattest. Das war auch wieder so ein Ding, so ähnlich wie mit den Ticker-Benachrichtigungen von Spahn. Du schickst mir diesen Song, als er gerade frisch war. Und ich schicke dir fast zeitgleich quasi so einen Screenshot von meiner Watch Later Playlist auf YouTube hinterher, wo ich mir den kurz vorher draufgepackt hatte, weil ich auch gesehen habe, oh geil.
Phänomenal. Also, ihr hört das immer nur so, ne? Also, das ist tatsächlich bei uns so. Wir kommunizieren sehr viel und es ging innerhalb von einer Minute hin und her. Und ich denke so, oh, ja, wir sind schon sehr, sehr gleich.
Ja.
Deswegen sitzen wir auch hier. Aber wir sitzen demnächst nicht nur hier, wenn alles gut läuft.
Sondern wir sitzen auch mit diesem Format dann auf Twitch.
Richtig. Der Kanal ist erstellt und die Planungen laufen. Lasst euch dahingehend überraschen, aber tut mir den Gefallen oder tut uns den Gefallen, folgt gerne schon mal dort rein. Einfach Stammteich auf Twitch suchen.
Ja, es ist.
Der Kanal ist gerade noch nackig.
Der ist also komplett nackig. Da ist noch nicht mal das Titelbild drin. Vielleicht kriege ich das heute sogar noch hin. Ich muss gleich mal gucken.
Aber die Idee ist auch noch ganz, ganz frisch. Wir haben uns gesagt, hey, es wäre doch eigentlich angebracht, mal so ein bisschen was auf Twitch zusammen zu machen. Und da bietet sich das an.
Richtig.
Ich sag mal so, unter 50 fangen wir auch erst gar nicht an, oder?
Die so ab 50 Followern wird der Kanal dann auch entsprechend bespielt. Der kriegt jetzt noch ein bisschen optisches Layout, dass ihr schon mal wisst, was da Phase ist. Dennoch, wie Pflanzi auch gerade völlig richtigerweise sagte, twitch.tv/Stammteich und natürlich auch twitch.tv/Mobsente, wenn ihr da noch nicht folgt, folgt diesen beiden Kanälen. Der Stammteich, ich weiß nicht, ich glaube, so weit können wir das anteasern, oder? Das ist momentan jetzt erstmal so die Grundidee. Dieser Kanal existiert. Dieser Kanal wird jetzt auch in Kürze mal bespielt werden und hauptsächlich wird er sich erstmal darum kümmern, dass dann auf dem Kanal zu festgelegten Zeiten, da experimentieren wir dann erstmal ein bisschen rum und gucken mal, was so wie läuft, laufen dann da eben auch Stammteichfolgen. Tja, das ist die eine Idee. Die andere ist natürlich, dass der Kanal dann auch entsprechend genutzt wird, dass wir dann auch mal zu aktuellen Themen live gehen können und dass wir das dann einfach auch zusätzlich in dem Stammteichformat mit einbinden.
Richtig, das kann auch einfach mal passieren, dass ich dort live gehe. Es kann passieren, dass Seth dort live geht. Es kann passieren, dass wir beide dort live gehen. Oder
es kann
die Mobsenten und der Stammteich gleichzeitig live gehen. Also lasst euch vollkommen
absoluter Wahnsinn. Es wird ein wahres Fest werden. Das ist eigentlich jetzt schon sicher. Ja.
Und das ist geil.
Und die Ohren, stellt euch das mal vor.
Ist phänomenal, ja. Also vielleicht seht ihr mich dann auch mal wieder. Ich bin jetzt 8 Monate weg vom Fenster. Seth muss ich das leider immer antun, aber vielleicht, vielleicht feiere ich dort mal mein Comeback. Selbstverständlich nicht alleine, weil der Stammteich, der besteht einfach aus uns beiden, sind wir ehrlich.
Ja, also, das ist tatsächlich so. Das können wir auch nur ganz, ganz schlecht leugnen oder verstecken. Also das funktioniert nicht in anderen Konstellationen, jedenfalls nicht in diesem Format.
Und ich habe tatsächlich noch eine News, beziehungsweise einen kleinen Hinweis, der gerade akut wird. Demnächst, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge gesagt habe oder nicht, unser wunderschöner, wie nenne ich es, unser Startbildersteller, der Mensch, der uns dieses wunderschöne Cover gezeichnet hat.
Ja.
Vielleicht hat dieser Mensch gerade in der Pipeline so ein paar T-Shirts mit einem sehr coolen Design, was sehr nah an dieses Cover rankommt und eventuell auch ein paar Sticker, die wir dann vielleicht auch mal rausgeben.
Da wird es mal die ein oder andere Giveaway-Aktion geben und vermutlich werden wir da auch irgendwie was im Zusammenhang mit einem offiziellen Twitch-Launch vom Stammteich verbinden. Mal gucken, was da so passiert.
Also ich würde dranbleiben, wenn ich ihr wäre.
Ja.
Ne? Also dann würde ich auf jeden Fall, ich bin schon gehypt, ne? Dann solltet ihr es auch sein.
So nämlich. Das ist auch das einzige Richtige, wie man mit solchen Nachrichten heute umgehen kann. Und damit haben wir dann auch zum Schluss noch ein bisschen Good News mit eingestreut. Ich finde es jedenfalls jetzt gut.
Ey, es war heute relativ wholesome. die Mitte hing ein bisschen durch und das Ende war geil. Ich bleib dabei, wie jedes Mal. Go Vegan, Free Palestine, Leck Eier. Das letzte geht selbstverständlich an jemanden mit ähnlich viel Haupthaar wie mir. Er ist nur deutlich älter.
Das ist korrekt. Und sollte eigentlich schon in Rente sein. Ich muss immer noch herausfinden, wann Friedrich Merz eigentlich 71 wird.
Im November.
Verfolger der US-Politik verstehen den Witz vielleicht. Ansonsten müsst ihr es auch nicht raffen.
Ich habe auch nicht im November noch zwischengerufen.
Ich habe auch nicht gehört, dass du im November zwischengerufen hast. Ja gut, man darf noch hoffen.
Gut, aber ich bin raus. Küsschen aufs Nüsschen, wir hören uns nächste Woche wieder. Folgt beim Stammteich rein, folgt bei den Mopsenden rein. Ja, macht einfach. Und feedback@mopsende.de, ne? Immer schön Kritik reinknallt.
So nämlich. So. Jetzt haben wir auch, glaube ich, alle Werbeblöcke durch. Ich sage vielen lieben Dank. Es war wie immer ein inneres Blumenpflücken. Kinder, bleibt stabil. Ihr wisst, die Scheiße ist am Kochen. Passt auf euch auf, vernetzt euch, so gut das noch geht. Und was wir vorher gesagt haben, ne? Diejenigen, die es jetzt noch nicht gerafft haben, bitte geht einfach weg. Ich kann nicht mehr. Bis nächste Woche. Passt auf euch auf.